Willkommen und hallo, ihr seid wieder bei Steinzeit, das ist gut so. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute spreche ich über einen Film, der sich der Wikipedia gewidmet hat. Wikipedia kennt ihr alle, wann wart ihr das letzte Mal drauf, habt ihr irgendwas nachgeschlagen? Wirklich eine große Sache, dieses Online-Netzwerk. Es gibt aber auch eine dunkle Seite der Wikipedia und der wollen wir uns heute widmen. Genauso heißt nämlich der Film des Filmemachers Markus Fiedler und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Markus.
Hallo.
Markus, dein Film ist ja schon etwas länger draußen, gab viel Resonanz, gab viel Bewegung um dieses Thema herum. Wir gehen im Detail darauf ein, aber was war denn für dich so der Urknall des Ganzen, dass du gesagt hast, Mensch, da kann ich jetzt nicht länger zuschauen, ich will da mal etwas Bewegung bringen in dieses Thema?
Ja, der Urknall war, dass ich im Winter 2014 bzw. im Frühjahr 2015 habe ich etwas von Daniele Ganser gesehen. Das ging da um NATO Stay Behind Armeen. Wollte mich über Daniele Ganser informieren in der Wikipedia. Habe gemerkt, ups, also das, was hier steht, ist konträr zu dem, was ich vorher im Video gesehen habe. Also Ganser wird in der Wikipedia mit Antisemitismus, mit Holocaust-Leugnung, mit Rechtsradikalen in Verbindung gebracht.
Mhm. Und dafür ist er ja bekannt in seinen Vorträgen eigentlich, ja. Null, ja,
Das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann war die Frage, was soll das Ganze hier? Und dann bin ich dem Ganzen halt auf die Spur gegangen. Und ich habe das schon mal ausführlicher in anderen Interviews erzählt, das ist bei Gruppe 42, KenFM oder so. Das kann sich dann jeder da angucken. Also das war die Initialzündung, dass ich dann angefangen habe. Und womit dann keiner gerechnet hat, dass daraus wirklich ein Film entsteht. Also ich erstmal auch nicht. Und dann auch die in der Wikipedia nicht. Und die waren dann also ziemlich erstaunt, dass da am Ende halt ein Film bei rauskam. Und dann waren sie auch ziemlich aufgeregt.
Ja, aber das ist die Frage, die ich jetzt gerade habe. Warum machst du da einen Film draus? Weil das ist ja wirklich ein Aufwand, so einen Film zu machen. Das schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel. Da muss man wirklich viel Energie, Arbeit, Zeit aufwenden. Was war für dich der innere Impuls, dass du gesagt hast, das reicht mir nicht, wenn ich es verstanden habe, sondern das müssen alle verstehen einfach?
Ja, das ist, es geht ja darum, in der Wikipedia wird manipuliert und zwar ganz massiv an allen Ecken, gerade wenn es um politische Artikel geht. Und dann ist die Frage, wie mache ich das kund? Also kann ich das in der Wikipedia abstellen? Das habe ich relativ schnell festgestellt. Nein, kann ich nicht. Da waren ja auch schon viele Leute vor mir da, die das versucht haben und das verlief alles im Sande. Und wenn du das festgestellt hast, dass du siehst, die Wikipedia ist feindlich übernommen worden von einer erstmal linksradikalen Truppe oder einer Truppe, die von sich selber denkt, sie wäre linksradikal, und dann halt versucht, diese Wikipedia in ihrem Sinne umzuschreiben. Mhm. Und du kannst nichts machen, weil halt sogar die Admins zu dieser Truppe dazugehören, sogar bis rauf zu den Bürokraten Leute von dieser Truppe da in der Wikipedia werkeln. Und keiner hält die auf. Was willst du machen? Also in der Wikipedia kannst du nichts machen, dann kannst du natürlich irgendwelche Texte absondern im Internet, die gehen unter, oder du versuchst es halt mit einem Video. Das war also damals also für mein Dafürhalten der größtmögliche Impact, den man halt erzeugen konnte. Mhm. Und dass der am Ende so groß ausgefallen ist, weil wir durch Zufall halt dann bei KenFM halt das veröffentlichen konnten, weil man mich überhaupt erstmal darauf aufmerksam gemacht hat, das war auch nicht vorauszusehen. Mhm. Aber es war ganz schön.
Ich möchte nur noch mal kurz aufwärmen für diejenigen, die das jetzt nicht auf dem Schirm haben. Die meisten von unseren Zuschauern kennen die Thematik, aber Daniele Ganser, der Friedensforscher, Aktivist und Historiker, der wirklich geniale Vorträge macht mit einer unglaublichen Brillanz und sympathischen Art und Weise. Sehr erfolgreich, muss ich wirklich sagen. Ich höre viel von ihm an. Der wollte seinen eigenen Eintrag ändern bei Wikipedia. Von wegen ist Verschwörungstheoretiker in den Satz untersucht den 11. September kritisch.
Genau.
Und hat selber festgestellt, er war nicht in der Lage, seinen eigenen Artikel quasi in eine neutrale Form zu packen, sondern es wurde von den Administratoren, also von den Verwaltern der Texte, immer wieder in die Art verändert, dass quasi diese Verschwörungstheorie mit drin blieb.
Ja. Naja, das ist ja schon fast so, wie das Narrativ von der Wikipedia erzählt wird. So war es ja auch nicht. Also es war so, dass Daniele Ganser, das hat er mir zumindest so erzählt, von außen darauf aufmerksam gemacht wurde, dass in der Wikipedia irgendwas Komisches läuft und er solle sich mal seinen Artikel da angucken. Und da waren viele falsche Daten drin und er hat dann über einen Mitarbeiter von seinem Institut versucht, halt diesen Artikel erstmal, dass die Daten wenigstens richtig eingetragen wurden, also den in ein vernünftiges Fahrwasser zu bringen, den Artikel. Und das ist ja... hat ja nicht funktioniert. Also das nur bis zu einem gewissen Grade. Und wenn es dann halt um den einleitenden Satz oder um die wenigen einleitenden Sätze geht, die am wichtigsten sind, weil die am häufigsten gelesen werden von allen. Die meisten brechen dann nach zwei Absätzen brechen die ja ab und hören dann auf mit dem Artikel. Und da steht halt dieses Wort Verschwörungstheorien drin. Ne? Und das ist unsachlich, das Wort. Das ist auch ganz objektiv unsachlich, aber die Wikipedia, also diese Truppe, von der ich gerade gesprochen habe, die meint, nein, wir sind die Hüter der Sachlichkeit und Verschwörungstheorien ist per se ein sachliches Wort, das wird auch immer sachlich verwendet, deswegen bleibt das hier drin. Das ist natürlich totaler Blödsinn, ist das.
Aber der Begriff selber ja ein Kampfbegriff ist, der, wir wissen es alle, von den Geheimdiensten eingeführt worden ist.
Nein, jetzt sagt ja die Wikipedia, nein, der wurde ja schon viel früher verwendet. Das war ja dann schon 1800 irgendwas, wurde das erste Mal verwendet. Und das ist ja ein ganz sachliches Wort. Das hat ja nichts mit einem Kampfbegriff zu tun.
Aha. Es gibt ein Memo vom FBI, dass die Agenten in Zukunft nicht mehr von Ermordungstheorien bei Kennedy sprechen, sondern von Verschwörungstheorien, um die Leute zu diskreditieren.
Das ist doch eine Verschwörungstheorie.
Ja, genau.
Ja. Also das ist Blödsinn. Ne?
Ja,
also
die
Jungs haben wirklich ein bisschen heiß geduscht. Also was willst du dazu sagen? Also das ist ja der Versuch, krampfhaft an so einem Narrativ festzuhalten. Und du hast sie schon längst überführt und sagst, ey Leute, was ist denn das da für eine Aktion? Und die sagen, nee, das ist alles richtig. Ja.
Aber was können wir jetzt daraus schließen, aus diesem Verhalten von den Administratoren? Sind die Menschen ideologisch verblendet? Sind sie innerlich davon überzeugt? Werden die bezahlt für das Ganze? Ist das eine Auftragsarbeit von irgendjemand, der halt einfach seine Seele verkauft hat und gesagt, mir egal, wo das Geld herkommt, wes Brot ich esse, das Lied ich sing? Was glaubst du?
Das waren ja mehrere Fragen jetzt. Also auf die ersten Fragen ganz klares Ja. Also sind die ideologisch verblendet? Sind die überzeugt von dem, was sie tun? Ja. Mit Sicherheit, das kann man aus den vielen Postings rauslesen. Ich glaube nicht, dass die das vorspielen. Also das ist schon so, dass die davon überzeugt sind, von dem, was sie da machen. Zweite Hälfte kannst du nicht nachweisen, da kannst du nur spekulieren. Und die Spekulationen gehen dahin, dass vielleicht ganz wenige von denen tatsächlich bezahlt werden, aber die meisten natürlich unbezahlt arbeiten. Also es gibt ja einen Hauptakteur, Co-Pilot, den wir da enttarnt haben, also als Gerhard Sattler aus Melle bei Osnabrück. Da gehe ich ja davon aus, dass ich sage, Mensch, also der ist so davon überzeugt, der arbeitet auch kostenlos. Ne? Einer der günstigsten Mitarbeiter der NSA wahrscheinlich.
Überzeugungstäter sozusagen, ja so. Aber was motiviert solche Leute? Ich meine, wenn man sich mit einem offenen Verstand die Vorträge von Daniele Ganser anschaut, der saß auch mal hier, ja, den haben wir auch schon hier gehabt im Studio, toller Mensch, wir haben viel mit ihm gemacht und auch seine Vorträge, die bestechen ja durch ihre Einfachheit der Fakten und der Argumente, also der nicht Einfachheit, sondern in der Überzeugung, wie er sie präsentiert, das kann ein Schüler nachvollziehen. Auch Schüler sind in der Lage, sagen wir jetzt mal ab Mittelstufe, Gymnasium oder so, auch Realschule, sind die durchaus in der Lage, die ganzen kohärenten Gedanken reinzukriegen. Wenn jemand das anhört und da einen anderen Schluss draus zieht, ich kann das nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Also welche Schlüsse man daraus zieht, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Also das habe ich ja schon mal gesagt, also das ist ja, es gibt ja nicht die eine Wahrheit. Also wenn, dann würden wir von Wirklichkeit reden. Also die Wirklichkeit, wie sie dann da draußen sich präsentiert, nehmen wir ja alle nicht wahr. Also wir haben ja immer eine persönliche Wahrnehmung von der Wirklichkeit. Das ist dann unsere persönliche Wahrheit sozusagen, die wir dann halt davon wahrnehmen. Und das kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob er dem folgt oder nicht folgt. Mhm. Also das hast du, also du hast es gut auf den Punkt gebracht. Daniele Ganser ist jemand, der das wirklich so runtertransformieren kann, dass es also auch für Leute, die sprachlich nicht so begabt sind, unheimlich einfach ist, dem zu folgen.
Das ist ein gutes Wort. Das muss ich mir merken, runtertransformieren. Ja, das beschreibt den Begriff von einem hohen, komplexen Sachverhalt auf eine verständliche Ebene bringen.
Genau.
Gell?
Ja. Und es geht ja nicht um Daniele Ganser. Ich glaube, einige würde ich jetzt sagen, aus der Wikipedia, so wie die schreiben, die haben wirklich da ihre Privatfehde mit dem Ganser, aus welchem Grund auch immer. Aber ich glaube, das Kernproblem ist einfach, dass Ganser immer als Kronzeuge für irgendwelche Themen rund um 9-11 benutzt wird. Mhm. Und das ist denen ein Dorn im Auge, weil die Wikipedia hält sich ganz klar an das offizielle Narrativ, was die Bush-Administration also dann im Herbst 2001 dann vorgegeben hat, dass 9-11 halt ein Terroranschlag von irgendwelchen Islamisten wäre, die aus, wo halt deren Anführer irgendwo aus einer Höhle von Afghanistan den ganzen Kram da gesteuert hat per Satellitentelefon.
Als Dialysepatient.
Ja, das auch noch.
Ja. Ich meine, da fängt es ja schon an bei solchen Fakten. Ja? Das muss doch denen auch irgendwann in die in das Hirn bröseln, dass das nicht so sein kann.
Yeah. Also es gibt Leute, die ich glaube, die halten krampfhaft an ihrem Weltbild fest, weil natürlich auch dann eine ganze Menge dranhängt, ne? Also wenn du akzeptieren müsstest, dass da eventuell, das wissen wir ja nicht, aber dass eventuell vielleicht Regierungskreise, amerikanische Regierungskreise, nicht die ganze, aber vielleicht ein Teil davon, dafür verantwortlich sind, dass 9-11 passiert ist, dann müsstest du automatisch akzeptieren, dass die einfach mal, wie viel waren es, 3000 Leute über die Klinge springen lassen und dass denen das eigene Volk vollkommen egal ist. Mhm. Und das, also schon dieser Begriff Vaterland im Deutschen, ne, das hat ja was Familiäres. Also du würdest davon ausgehen, dass also dein Vater dich versucht zu schützen. Ja,
Muttersprache, Vaterland.
Genau, also ja, das, also, ne, das sind also immer sehr, sehr familiäre Begriffe. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Familie mich schützt als Kind vielleicht. Ja. Mhm. Und das heißt automatisch, wenn ich das zulasse, diesen Gedanken, dass also eine Regierung so eine Aktion da plant, dass zumindest Teile der Familie überhaupt nicht daran interessiert sind, dass ich geschützt werde, sondern die ganz gezielt, um ihre Ziele zu verfolgen, auch mich über die Klinge springen lassen würden.
Missbrauchen sozusagen. Ja,
ja, das ist ja...
Kindsmissbrauch, in einem weiteren Sinn einfach.
Na ja, gut, aber ja. dann ist es ja schon, wenn man so will, einfach eine Kindstötung. Ne? Also darauf läuft es dann, also Mord ist ja auch ein niederes Motiv. Und ich glaube, das wollen einige nicht zulassen. Also da ist bei denen halt irgendwie, da fällt dann die Klappe. Also ich hatte gerade jetzt in der Band, ich habe ja so parallel so eine Privatband da, wo man mal so ein bisschen Musik macht. Und wir haben am Schlagzeug haben wir einen Ingenieur und ich habe da schon jahrelang also mit dem mal gesprochen darüber. Und dann sagst du ihm, na, guck dir doch mal WTC7 an, freier Fall, na, erklär mir das doch bitte mal. Nee, also das war jetzt vor einem Jahr oder so. Das ist doch Quatsch, das kann doch alles gar nicht sein. Ne? Und jetzt hat er ein bisschen Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ja, und dann auf einmal komme ich jetzt nach einem halben Jahr Pause, weil ja gerade Abitur war bei uns, war ein bisschen Trubel, auch mit der Filmveröffentlichung, war ich jetzt lange Zeit nicht mehr bei der Band. Und komme ich dann dazu und dann spricht er mich an, du, also mit 9-11, also mit dem WTC-7, da habe ich, das kann irgendwie nicht sein, da habe ich mal nachgeguckt, also das ist ja ganz seltsam, ne, wie das zusammenbricht. Mhm. Das fährt ja wie in so einem Fahrstuhl runter, ne? Mhm. Also symmetrisch fällt das zu Boden.
Freier Fall.
Genau, und dann auch noch mittendrin eine Sequenz, wo das im freien Fall fällt, das kann ja gar nicht sein, nicht?
Sagt ein Ingenieur. Kommt ein Ingenieur durch eigenes Überlegen drauf. Ja.
Und dann sagt die restliche Band, ach nee, das versuchen wir dir schon seit 2 Jahren beizubringen. Wie kommst du denn jetzt darauf? Mhm, also, ja, ich habe mir das mal angeguckt. Also, das ist ja ganz seltsam. Das kann nun wirklich nicht sein. Na, siehst du. Also,
aber es ist erstaunlich. Diesen Punkt erreichen viele Leute. So eine Weggabelung. Ja, so Wahrheit, Irrglauben irgendwie. Da steht so ein Schild dran und zeigt in verschiedene Richtungen. Und viele Leute haben Angst, auf diesen Wahrheitsweg zu gehen, weil es eben viele Folgegedanken hat, ja, wie du schon beschrieben hast.
Das da kommt man nicht mehr los. Das ist wie eine Droge plötzlich. Ne? Also, also jeder hat ja dieses, der hat ja Bestreben danach, etwas herauszufinden. Also diese Neugier im Menschen ist ja angelegt. Also für mich als Naturwissenschaftler sowieso. Mhm. Ich bin ja von Natur aus neugierig. Mhm. Und schlimm, wenn ich das nicht mehr wäre. Ne? Das wäre grauenhaft, also wie armselig. Ne? Das heißt, also ich versuche ja immer was Neues rauszufinden. Wenn ich jetzt sowas gefunden habe, dann grabe ich natürlich weiter automatisch. Also dann hast du ja plötzlich sowas gefunden. Also stell dir vor, du findest irgendein Artefakt im Sand und denkst so, oh, eine Münze? Seltsam. Mal gucken, was da noch so alles liegt und buddelst dann weiter. Mhm. Und beim Weiterbuddeln findest du ja noch viel mehr raus. Das würde jeder machen dann halt. Ne? Und naja, es ist auch für einige Leute, die sagen halt, nö, da buddel ich jetzt gar nicht nach. Brauchst du gar nicht nachzugucken. Also ähnlich wie hier bei Nackte Kanone im zweiten Teil, wo dann so eine Munitionsfabrik da in die Luft fliegt. Dann, ne? Da gibt es halt
einen. Und der Polizist sagt, gehen Sie weiter.
Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.
Hier ist nichts.
Ja, gehen Sie bitte weiter.
Ja, und im Hintergrund geht die Welt
unter. Genau, im Hintergrund ist ein wunderschönes Feuerwerk zu sehen und alle gucken natürlich, ist ja ganz klar. Und also bei 9-11, darum geht es ja, das ist ja das Kernthema, um das sich die ganze Sache dreht. Mhm. Und dann habe ich also wirklich ein Gebäude, WTC-7, also das dritte Gebäude, über das fast keiner spricht, über das sie jetzt sprechen müssen, weil wir hier aus der alternativen Szene andauernd auf dieses Gebäude zu sprechen kommen. Übrigens also auch Daniele Ganser, das ist ja sein Kernthema. Ne? Ja.
Zwei Flugzeuge, drei Gebäude, sagt er immer wieder. Wo ist da der Haken?
Ja gut, dann sagen die, ja, das Gebäude ist durch Brand eingestürzt. Das sind also Trümmerteile aus dem WTC 1 oder 2 beim Einsturz dieser großen Türme in dieses WTC 7 reingeflogen, haben das irgendwie in Brand gesetzt und dann haben dann ein paar Stockwerke gebrannt, auch unregelmäßig gebrannt. Und dann ist das Gebäude danach, nach diesem unregelmäßigen Brand in ein paar Stockwerken, der sich dann so über Stunden, über Stockwerke ausgebreitet hat, dann schon wieder irgendwo erloschen war und dann später wieder aufgeflammt ist, ist das Gebäude am Ende symmetrisch in sich zusammengefallen.
Weil die Stahlsäule Nummer 79 eingebrochen ist.
Genau.
Von dem NIST-Report.
Genau, also weil eine Stahlsäule nicht gehalten hat oder weil sich ein Deckenträger davon gelöst hat von dieser Stahlsäule, wäre das ganze Gebäude wie so ein Kartenhaus eingefallen. Aber selbst ein Kartenhaus würde niemals symmetrisch einfallen, das muss denen auffallen. Mhm. Und jetzt sagen die natürlich, ja, was die da erzählen, die ganzen Verschwörungstheoretiker, also wir. Ne, also dann kommen jetzt so eine Truppe ins Spiel, die nennen sich Skeptiker. Man müsste sie eigentlich richtig Leugner nennen, das wäre eigentlich der richtige Begriff. Mhm. Skeptiker ist eigentlich Orwischer Neusprech dabei. Und die sagen jetzt, ja, also das Innere des Gebäudes ist ja zuerst eingefallen. Da bin ich vollkommen d'accord, da würde ich sagen, das stimmt. Also das kann man zumindest sehen, also teilweise fällt erst das Innere ein.
Der Knick oben.
Ja, ja, genau. Ja. Also da fällt erst oben das Penthouse weg und dann sieht man schon, okay, da muss was innen drin passiert sein. Und dann fällt erst die Fassade.
Ja.
Ja, ist doch vollkommen egal. Und selbst wenn die Fassade symmetrisch fällt, die fällt nie und nimmer symmetrisch bei einem asymmetrischen Feuer.
Ja.
Das würde nämlich heißen, wenn so eine Fassade symmetrisch fällt, ich muss alle tragenden Teile, was ja dann, ich glaube, 13 Säulen im sichtbaren Bereich sind, also von der Fassade, die muss ich alle gleichzeitig geschädigt haben. Und die müssen alle im selben Moment brechen oder reißen und dann nach unten wegfallen. Denn biegen können sie sich ja nicht. Wenn sie sich verbogen hätten, dann würde das Gebäude ja so irgendwie zusammenknicken oder nach außen knicken, wie auch immer. Das tut es ja nicht. Es fällt ja ganz gerade, als ob unten jemand eine Luke aufgemacht hat, fällt das Gebäude da nach unten weg. Ne? Und das kann nicht sein. Das ist also ein vollkommen unnatürliches Ereignis, ist das.
Ich meine, das Gebäude 7 ist ja deswegen die Smoking Gun. Ich will jetzt gar nicht die Geschichte groß aufmachen, aber dieses Gebäude ist am Nachmittag um 17.20 Uhr am 11. September eingestürzt und wurde nicht mal im Abschlussbericht 2004 erwähnt. Also das
ja,
ist ein Gebäude.
Ja, dann sagen die Skeptiker wieder, ja, es war auch gar nicht Inhalt des Abschlussberichtes. Die wollten ja nur feststellen, wie jetzt halt dieses Attentat da irgendwie gemacht werden konnte.
Der Bericht, das war so ein Wälzer.
Ja und?
Die 9/11 Omission Commission, also die Auslassungskommission, ja, Omission wie englische Wort für weglassen, ja. Die Kommission hat einen riesen Wälzer gemacht und da hätte man doch eine gewisse Randnotiz reinbringen können, dass auch das Gebäude 7 eingestürzt ist. Das macht nämlich der Ganser immer mit seinen Studenten und sagt, was sagen die Offiziellen zur Einsturzursache? Und dann kommen die Studenten drauf, da steht ja gar nichts drin. Und damit die Folgegedanken, warum steht da nichts drin und so weiter. Ja? Das ist ja dieses eine Ereignis, das den 11. September mehr oder weniger als Staatsverschwörung aufzeigt oder so. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Menschen, die nicht an so eine Staatsverschwörung glauben wollen, partout ablehnen diesen Gedanken, sich auf alle stürzen, die wie du oder wie wir oder andere Wahrheitskämpfer sich mit dem Thema beschäftigen.
Naja, also das sind ja also viele kleine Details, die ich eigentlich jetzt immer auslasse. Also zum Beispiel, dass dieser Commission Report in großen Teilen schon geschrieben war, bevor überhaupt die Untersuchung fertig war. Also da steht, ich hatte jetzt irgendwie ein Buch gelesen jetzt von David Ray Griffin, also über dieses World Trade Center 7, steht das also quasi schon einleitend drin in dem Buch.
Zelikow hieß der Hauptautor.
Ja, genau, ja. Richtig, genau. Der hat das Ding schon fertig gehabt, bevor überhaupt die anderen mit der Untersuchung überhaupt fertig waren. Deswegen ging das also auch schon, also intern ging das wohl so rum, dass das Ding irgendwie mit den Attentaten auf JFK in Verbindung gebracht wurde, wo nämlich so eine ähnliche Nummer auch gelaufen
ist. Bei der Warren-Kommission, ja, da genau, war es ja genauso. Da stand auch schon fest, Oswald muss der Täter sein, besprecht so lange, bis das rauskommt. Ja,
ja genau.
Ja, ja.
Und das ist natürlich, das hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun. Ja. Aber die Leute von den Skeptikern sagen, das ist Wissenschaft.
Ja? Ich versuche es immer nachzuvollziehen, weil ich habe jetzt schon so viele Gespräche über dieses Thema gehabt und auch verschiedene Fakten, die immer wieder in die gleiche Richtung gehen, dass Menschen partout an ihrem Weltbild festhalten wollen oder müssen, um den Wertehorizont nicht zu verlieren oder ihr Weltbild nicht zu verlieren. Ich meine, was ist denn schlimm dran, das zu revidieren, das neu zu definieren, wenn dadurch logische Erklärungen kommen?
Ich kann das nicht nachvollziehen. Weil du ganz viel von dir selbst ja auch mit deinem Weltbild in Verbindung bringst. Du positionierst dich ja irgendwie in deinem Weltbild und sagst, das bin ich jetzt, da gehöre ich hin, ich bin das Zahnrad in diesem großen Getriebe, wie auch immer.
Aber das ist doch ein Upgrade für mein eigenes Weltbild, wenn ich erkenne, ich bin einer Täuschung aufgesetzt. Das ist doch dann, ich bin doch danach die bessere Version von mir.
Ja, aber die Frage ist, was bleibt mir von dem Weltbild übrig? Also das wird ja jeder von uns erlebt haben. Also es gibt ja einen Moment, wo dein Weltbild im freien Fall in sich zusammenfällt. Ja? Also das ist
symmetrisch.
Ja, ja.
Oder wenn also alle Stützen gleichzeitig wegbrechen.
Ja, genau, ja. Da bricht dann wirklich alles zusammen und dann fragst du dich natürlich, was bleibt denn jetzt noch übrig? Also es bleibt von dem Bild unserer Demokratie wenig übrig, wenn du mal genauer hinschaust. Ne? Also das heißt, also du siehst, dass an allen Ecken und Kanten, dass wir eben halt nicht in einem demokratischen Staat leben, also der Wortdefinition nach, sondern dass wir in einem total korrupten System leben, das noch nach außen hin den Schein aufrechterhält, dass das noch demokratisch wäre. Und all diese Fragen, die dann kommen, die sind natürlich dann irgendwann auch also auf dem Tablett, wo du sagst, Mensch, das muss ich jetzt auch mal diskutieren. Ne? Also was bleibt denn von einer amerikanischen Regierung übrig? Von einer demokratisch gewählten amerikanischen Regierung, wenn du merkst, dass die sich vollkommen außerhalb des Rechtssystems bewegen. Mhm. Mhm. Ja. Also wenn ich an Bodo denke, der jetzt auch an einem zweiten Film mitgearbeitet hat, also Zensur, der zweite Film, wo wir uns ja mit den Netzwerken beschäftigen, die in der Wikipedia aktiv sind. Mhm. Ne? Bodo hat gerade zuletzt ein super gutes Video gemacht, wo er mal die Opferzahlen aus diesem Krieg gegen den Terror, War on Terror, aufgerechnet hat gegen die Opferzahlen, die halt überhaupt durch den Terror entstanden sein sollen offiziell. Mhm. Ja? Das heißt, wir sind da irgendwo bei einer Zahl von 5000 Terroropfern, inklusive 9/11, was also das Initialereignis dann gewesen wäre für diesen War on Terror. Ja? Wenn man alles aufrechnet bis heute, haben wir 5000 Opferzahlen und das ist dann sehr progressiv gerechnet. Und die konservativsten Zahlen, die wir aus dem Krieg haben, also gegen den Irak, gegen Afghanistan, gegen Syrien jetzt zum Beispiel und gegen die ganze arabische Welt, also im Nahen Osten, wenn man sich das anschaut, da sind wir aber irgendwo, kommen wir bei 2 Millionen raus.
Im günstigsten Fall.
Ja, wenn man sehr konservativ rechnet. Das heißt, wir haben, weil wir die westliche zivilisierte Welt gegen den unzivilisierten Terror vorgehen, ja, haben wir Opferzahlen von 2 Millionen generiert. Und die eigentlichen Terroristen, wer auch immer die gewesen sein sollen, bleiben wir jetzt mal beim offiziellen Narrativ, das waren wirklich irgendwelche Afghanen oder Islamisten, die da 19 Leute, was das da war, die halt diesen Terroranschlag auf 9/11 gemacht haben, die mit allen anderen zusammen haben irgendwie 5000 Todesopfer. Dann fragt sich doch 2 Millionen gegen 5000, wer ist hier der Terrorist? Mhm. Ja. Und dann kommst du automatisch dazu, dass eben Amerika eben nicht der nette Freund und Polizist ist, der die ganze Welt bewacht, sondern das ist der Terrorist. Mhm. Und alle anderen sind die Leute, die darunter zu leiden haben. Und dann fragst du dich natürlich, was kann ich dagegen tun? Mhm. Mhm. Und das, was anfängt, das ist ja unser Antrieb, das Erste, was anfängt, also wo du anfangen musst, ist ja, dass du die Leute darüber informierst und sagst, was ist denn das? Und Professor Mausfeld hat das ja auch schon auf den Punkt gebracht.
Psychologe aus Kiel.
Genau. Ja, ja. Also das Kunststück eines Imperiums besteht immer darin, dass es versucht, diese Daten zu maskieren. Das heißt also, dass diese Daten nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Mhm. 2 Millionen Todesopfer im Krieg gegen den Terror. Ja. Gegen 5000 Todesopfer, die dem Terror zugeschrieben werden, Klammer auf, von denen wir aber wahrscheinlich von den meisten ausgeben können, dass es auch genauso inszenierter Terror war und dann wieder die gleichen Regierungskreise dahinter stecken, die halt auch für den Krieg gegen den Terror verantwortlich sind.
Es ist das Framing, was es ausmacht, dass eben unsere Wahrnehmung so ist, dass die Menschen, ja, das sind ja sowieso alles nur Muslime und Terroristen, die bringen sich gegenseitig um, eine Bombe in Bagdad, eine in Kabul, wir hören seit Jahren nichts anderes, Terror, 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 die können sterben. So ist der Gedanke von den
Natürlich.
Leuten. Die schieben das in eine Schublade im Kopf, nicht relevant, sollen sie sich doch umbringen, die haben 9/11 gemacht, ist deren Schuld.
Ja, so. Ja, und so werden ja auch die Filme gemacht. Also wir sind damals durch Rambo geimpft worden und ähnliche Filme. Das heißt, die bösen Terroristen oder die bösen Russen damals noch, ne? Und ja, heute ja wieder. Ne? Dann gibt es halt die guten Amerikaner, die halt quasi die ganze Welt von diesen bösen Terroristen befreien. Und genauso, ich habe jetzt gerade mal bei Amazon geschaut, weil was da so für Filme gibt. Ich glaube, Six heißt jetzt irgendwie so eine Serie. Das ist genau das gleiche Narrativ. Ja, ja. Da gibt es halt die guten Amerikaner, die gegen irgendwelche blöden Islamisten in Afghanistan kämpfen. Und die Amis sind die Guten und die Islamisten sind die Bösen.
24, diese Sendung mit Kiefer Sutherland. Da geht es ja auch darum, dass quasi permanent so Geheimdienstdinge salonfähig gemacht werden. Waterboarding gar nicht so schlimm.
Ja, genau.
Ja, solche Richtungen, ja. Richtig. Oder Rambo 3 habe ich irgendwann mal gesehen, und zwar in der Originalversion. Da kam dann am Schluss noch ein Abspann, gewidmet den tapferen Kämpfern der Taliban in Afghanistan. Damals waren die noch die Guten.
Ja, natürlich.
Das war 86, als der Film rauskam. Da hat man quasi noch gegen die Russen gekämpft in Afghanistan. Das war ja auch ein inszenierter Krieg, den man Russland aufgezwungen hat, mehr oder weniger. Aber da waren sie noch die Guten. Und dann kam das neue Framing im Kampf gegen den Terror. Brzezinski, Chessboard, also das große Schachbrett und so weiter. Das sind geostrategische Spiele, die da gemacht werden. Und die Bevölkerung wird quasi durch Hollywood, durch die Medien, durch gewisses Framing, also durch die Rahmendeutung in eine Richtung gebracht. Ja, genau. Aber ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt, wo du...
Also da geht es jetzt, da sind wir schon beim Thema, es geht um die Massenmanipulation ja. von Meinung
ja.
oder um die Manipulation der Massenmeinung. Ja. Ja. Und dazu ist Wikipedia ein zentrales Tool. Nicht nur die Spielfilme, über die wir gesprochen haben, sondern halt auch die Medien insgesamt, die Nachrichtensendung und was ich gemacht habe, ich beschäftige mich mit einem klitzekleinen Baustein, nämlich der Wikipedia dazu. Und was das Fatale ist, wenn wir schon gesagt haben, die machen das zum größten Teil aus Überzeugung. Davon gehen wir ja aus. Das heißt, dieses System regelt sich schon selber in die richtige Richtung. Also du musst die Leute nur so Gehirn gewaschen haben, dann machen die schon selbstständig das weiter und waschen andere Leute auch noch das Gehirn.
In quasi vorauseilendem Gehorsam.
Ja, denen, ohne dass sie es wissen.
Denen muss man das gar nicht befehlen oder anweisen, so wie Klaus Kleber gesagt hat in diesem berühmten Interview. Niemand ruft bei mir an und sagt, ich muss das und das so schreiben oder berichten. Das macht er von alleine. Deswegen sitzt er an diesem Platz.
Ja, aber der ist aber auch in einer Atlantikbrücke.
Ja, der ist ja konform. Ja, natürlich. Das ist das Narrativ, mehr oder weniger. Genau. Ich hatte gerade vorhin noch einen Gedanken in Bezug auf das Verstecken von diesen Zahlen. Und zwar gibt es eine Dokumentation, die heißt, jede Regierung lügt. Kam auch auf Arte schon und lief auch schon in den Öffentlich-Rechtlichen. Ganz toll gemacht. Und da spricht einer der Aktivisten in dem Film so nach dem Motto, es gibt in Washington D.C. doch dieses Vietnam Memorial, diese schwarze Granit oder diese Marmor, dieses Marmordenkmal, wo die 60.000 Toten des Vietnamkriegs eingraviert sind. Und dann hat er gesagt, wenn man die 4 Millionen Toten der Nahostkriege von Kissinger und Brzezinski und so weiter, wenn man das in eine Mauer gießen würde, dann wäre das eine Mauer, die komplett Washington umschließen würde mit Dutzenden von Kilometern, wenn man jetzt die 60.000 Namen mit den Millionen Opfern aus den Kriegen von damals vergleicht. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, okay, wir sehen diese Bilder nicht. Wir sehen nur die 60.000 Zahlen, die 60.000 Namen auf diesem Memorial. Oh, schlimm, so viele Amerikaner, das Trauma, Vietnam und so weiter. Das ist sehr erfolgreich, wie die das machen.
Ja klar, also das müssen sie ja machen, weil wenn du einem eigenen Volk erzählen würdest, übrigens, uns geht es die ganze Zeit immer nur um Energiepolitik, wir brauchen da mal die Ölreserven aus dem Nahen Osten und haben uns jetzt deswegen vorgenommen, mit Mossadegh angefangen, also dem demokratisch gewählten Präsidenten im Iran,
ne,
mit dem
der es gewagt hatte, das iranische Öl fürs eigene Volk zu nehmen.
Ja, also
wo kommen wir denn da hin?
Ja.
British Petroleum, BP hat gesagt, hey, hallo, das... Unser Öl ist unter eurem Sand. Habt ihr das noch nicht verstanden?
Genau. Ja, so. Und da sagen alle, das ist eine Verschwörungstheorie. Wahrscheinlich auch unsere Skeptiker. Das können sie nur jetzt nicht mehr sagen, weil inzwischen die CIA die Akten geöffnet hat und genau das da drin steht. Mhm. Was sagt Max Uthoff dazu in der Anstalt? Haben die keinen Schredder? Also das war ja genau die Szene. Also ich kann nur empfehlen, sich mal die Anstalt da anzuschauen, weil die Anstalt aus dem ZDF oder Neues aus der Anstalt heißt es jetzt ja, glaube ich, gar nicht, die Anstalt inzwischen, ich weiß nicht.
Die Anstalt, ja.
Ja, früher war das ja mit...
Pirol, ja.
Mit Urban Pirol, genau. Also jetzt die Neuen, Max Uthoff und Klaus von Wagner, also die beiden arbeiten das super gut auf. Mhm. Immer gerne mit diesem Schaubild, wo dann auch gezeigt wird, in welchen transatlantischen Thinktanks denn bestimmte Leute, zum Beispiel Josef Joffe, oft aus der Zeit überall drin sind. Das ist also eine ganz wichtige Sendung, 29.04.2014, unbedingt angucken, auf YouTube ist die immer noch zu sehen.
Die Netzwerke dargestellt.
Ja, genau.
Und die haben ja auch geklagt sogar danach. Und
ja, musste ja, weil ja die Verkäufe von der Zeit im freien Flug ins Nirvana gegangen sind. Ne? Mhm. Die haben natürlich plötzlich überhaupt nichts mehr verkauft. Dann, ne?
Warum dürfen die das, die zwei? Sind die so clever, dass die noch so wenig... offenbaren, dass es noch geht für die Öffentlich-Rechtlichen, weil das ist ZDF, die senden live. Ne? Also
ja, also das, was wir hier machen, ist ja zwischendurch mal sarkastisch zu lachen. Aber also über eine Sache. Aber ansonsten sprechen wir ja ernst über eine Sache. Das heißt, dem Zuschauer wird ja gesagt, oh Junge, das ist eine ernste Nummer, die hier läuft. Bitte überleg dir, was du daraus machst. Mhm. Aber da in der Anstalt lachst du ja über alles. Also das heißt, also das wird ja dann so aufgearbeitet, das ist ja immer so, das sind ja sozusagen die Hofnarren, die dürfen dann mal dem Kaiser sagen oder dem König sagen, was da eigentlich Phase ist. Das wird dann halt dann weggelacht.
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Gedanke, der mir immer noch durch den Kopf geht. Aber ich möchte noch mal gerne auf deinen zweiten Film zu sprechen kommen. Du hast ja quasi nicht Ruhe gegeben und hast gesagt, das reicht noch nicht, da bin ich noch nicht durch mit dem Thema. Du hast einen zweiten Film gemacht, der heißt Zensur, die organisierte Manipulation der Wikipedia. Und ich habe da im Internet eine Beschreibung gefunden, Also der Film führt dann ein in ein Netzwerk von Autoren, Journalisten und politischen Akteuren, die sich auf mehreren Internetplattformen organisieren und von finanzkräftigen Strukturen oder Stiftungen und sogar öffentlichen Geldern finanziert werden. Also Stichworte sind Gesinnungsdiktatur, freie Meinungsentfaltung verhindern und so weiter und so fort. Das war diese Beschreibung aus dem Netz. Wie hast du das wahrgenommen, welche Machtstrukturen da dahinter stecken? Was glaubst du, wer da federführend ist oder wofür führen dich deine Recherchen hin?
Also nochmal zurück zum ersten Film. Also das wäre jetzt quasi die Analyse gewesen, wie wird manipuliert. Am Beispiel von Daniele Ganser, ganz kleines Beispiel, aber wirklich im Detail, 2 Stunden lang, ganz, ganz viele Beispiele nacheinander. Wie wird da dieser Artikel manipuliert? Zum Beispiel durch Platzierung von Begriffen. Da steht dann zum Beispiel 23 Mal das Wort Verschwörungstheorie in einem Artikel drin. Mhm. Oder 3-mal das Wort Antisemit oder 2-mal das Wort Holocaustleugner. Und beim Hörer bleibt dann drin Daniele Ganser, 23 Mal Verschwörungstheorie, Holocaustleugner, Antisemit. Mhm. Ja? Und das muss ja auch gar nicht drinstehen, er ist Antisemit. Es reicht vollkommen aus, dass diese Begrifflichkeiten da auftauchen, denn so ist es dann bei uns getaggt. Ne? Mhm. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Film. Das heißt, die Frage stellt sich doch, wer macht das? Also die Typen, die wir rausgefunden haben, Co-Pilot Vieh, Iti war damals schon mit im Film drin, tauchte auf, Berichtbestatter. Sind das Leute, die da einfach nur so frei im Universum da rumschwirren und sich nicht organisiert haben oder ist da eine Organisationsstruktur dahinter? Mhm. Und das ist jetzt die Frage des zweiten Films. Und na klar ist da eine Organisationsstruktur dahinter. Und die haben wir jetzt rausgefunden. Das heißt, es geht, wie ich einleitend schon gesagt habe, um eine Gruppe, die von sich selbst, also im Selbstverständnis sagt, sie seien linksradikal. Ich nenne die Transatlantifa, weil die ganz klar transatlantische Narrative vertreten.
Wie kannst du das nochmal wiederholen?
Transatlantifa. Transatlantifa, genau.
Das ist ja.
Also das ist die Antifa, die
das
quasi
ist mein Wort der Woche.
Ja, also wenn du die so charakterisierst, würde man sagen, antideutsch ist dieses Wort, was auch zum Beispiel vom niedersächsischen Verfassungsschutz eingeführt wurde. Das kann man dabei bei denen auf den Seiten nachlesen. Charakterisierung, also die denken von sich, sie wären Antifa, muss man ja sagen, aber sie finden das Imperium ganz toll. Also sie sagen, Israel ist ein Staat, der muss unbedingt bestehen bleiben und Amerika an Israels Seite, damit die halt Israel schützen können vor den vielen bösen Staaten drumherum. Und alle anderen Staaten müssen aber aufgelöst werden, zum Beispiel auch Deutschland. Also das heißt, also die sind dafür, dass also quasi sämtliche Staatlichkeit also quasi aufgelöst wird und dann die Staaten in so einem Großstaat oder Vereinigte Staaten von Europa oder was aufgehen. Ne? Dagegen muss man ja nichts haben, aber dann fragt man sich doch, ey Moment mal, also erstmal seid ihr nicht für Staatlichkeit, aber bei Amerika und Israel macht ihr eine Ausnahme. Seht ihr da keinen gedanklichen Spagat oder sowas in der Richtung? Ne? Aber das kriegen die so ohne weiteres auf die Kette. Also das ist für die ganz okay, das ist vollkommen logisch für die. Mhm. Wo jeder andere irgendwie so denken würde, das passt irgendwie nicht. Ne?
Mhm. Also du kannst siehst du kurz erklären, also mir ist das ein Begriff, ja, aber was hat die Dame qualifiziert für ihren Job oder was hat die früher gemacht?
Fangen wir erstmal an mit dem, was sie jetzt macht. Also sie ist irgendwie Forschungsvorsitzende, glaube ich, von dieser Stiftung, Amadeo-Antonio-Stiftung, und die hat sich auf die Fahnen geschrieben gegen Hassreden und gegen abwertendes Verhalten gegenüber Immigranten oder neu hinzugezogen.
Eigentlich ein löbliches Ziel.
So. Ja, das ist vollkommen okay, würden wir alle unterschreiben, ist alles in Ordnung. Ja, ja. Nur das, was sie da macht, ist ja eben nicht das, was so als Fahne vor denen hergetragen wird, sondern sie geht einfach stumpf gegen Artikel 5 vor. Denn was sie als Hassreden definiert, zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, Lügenpresse, dann ist das eine Hassrede. Mhm. Naja, weil das irgendwie so eine durchaus rechtsgerichtete Pegida verwenden würde. Und das sind dann alles quasi schon Neonazis und das ist Hassrede. Also wenn du jetzt im Internet schreibst, Lügenpresse irgendwo auf Facebook, dann wird das dann zensiert. Mhm. Und dann sage ich ja, Moment mal, Artikel 5, sind wir jetzt hier schon
so weit? Was heißt Artikel 5, freie Meinungsäußerung?
Artikel 5 ist alles das, was mit freier Meinungsäußerung zu tun hat. Und irgendwo steht da auch, eine Zensur findet nicht statt, ne? Und Zensur geht ja immer von staatlichen Organen aus. Mhm. Das heißt also, das sind ja Schutzrechte, die ich als Individuum, als Staatsbürger gegenüber dem Staat selber habe. Das sind ja die Grundrechte, die ersten vor allen Dingen. Ne? Das sind alles diese Schutzrechte. Da sagen die, ja, das ist ja gar keine Zensur. Natürlich ist es nicht staatliche Zensur, das ist ausgelagerte staatliche Zensur. Denn diese Amadeo-Antonio-Stiftung wird mit 900.000 Euro im Schnitt jährlich vom Staat, also von uns allen, finanziert, dafür, dass sie sowas macht, nämlich dass sie da Meinungen im Internet zensiert. Die ist dafür zuständig quasi. Übrigens auch nebenbei auch korrektiv jetzt auch noch. Ne? Also diese Schreiberstube, die auch nebenbei von solchen sehr humanistischen Typen, Klammer auf, Sarkasmus, Klammer zu, also zum Beispiel wie George Soros, dann finanziert wird, wo du weißt, also dieser Typ, der hat auch diesen Maidan-Aufstand dazu zu verbuchen unter anderem und ist überall da zu sehen, wo es immer zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Also dem würde ich erstmal sowas überhaupt nicht unterstellen, dass er Humanist ist. So, und also so solche Typen finanzieren dann halt auch die Amadeo-Antonio-Stiftung. Höchst verdächtig, die ganze Geschichte. So, und dann kriegst du nebenbei raus, dass diese Annetta Kahane früher Stasi-EM war.
Und das
also
ist
überzeugte Stasi-EM, ja, das ist ja schriftlich niedergelegt, ne? Also ja. schon lange. Und dann unter als IM Victoria, ne? Und dazu gab es ja auch mal Zeitungsartikel, zum Beispiel in der Welt war das, glaube ich, da wurde dann gesagt, ja, es sind also knapp 400 Seiten von über 800 Seiten Stasi-Akten über sie veröffentlicht. Dann frage ich mich natürlich, wo bleiben die anderen 400? Mhm. Ja? Steht da irgendwas drin, was wir nicht wissen sollen? Ne? Und ja, und dann kommt da zum Beispiel raus, dass sie halt tatsächlich also Andersdenkende als Feinde der DDR zum Beispiel herabklassiert hat. Also das waren zum Beispiel die Gebrüder Brasch, ne? Wovon sich einer später mal das Leben genommen hat. Weiß nicht, ob das mit dieser Denunziation zusammenhängt, aber es ist doch erstmal schon mal ein Fakt, wo man sagt so, also das sieht bei mir nicht danach aus, dass die Dritten keinen Schaden zugefügt hat. Ja. Aber dann hat sie sich ein Gutachten ausstellen lassen von, das fällt mir gerade der Name nicht ein, von einem, ich glaube Historiker war das, der halt ihr quasi bescheinigt, sie hätte keinem Dritten Schaden zugefügt. Ja.
Sie war Stasi-Mitarbeiter Leid, oder?
Ja, wäre sie vielleicht gerne gewesen, ne? Aber zum Beispiel Bundestagsmitglied Lengsfeld, ich glaube Philipp Lengsfeld war das, der sieht das überhaupt nicht so, der würde sich genau meiner Meinung anschließen und würde sagen, das ist ein Gefälligkeitsgutachten gewesen. Ja? Mhm. Und jetzt war das ja so, dass diese Annetta Kahane jahrelang, bis 2016 oder noch Anfang 2017, war sie auch in der Wikipedia im wichtigen Absatz 1, wo halt so die Zusammenfassung des gesamten Artikels drin steht, stand immer drin, die Annetta Kahane, jetzt Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, früher Stasi-EM, EM Victoria, oder ich weiß nicht, ob das da schon drin stand, aber das stand auf jeden Fall ganz klar drin, war Stasi-EM. Plötzlich wird heraus, die Menschenrechtsaktivistin Annetta Kahane.
Sieh mal eine an.
Ja, ist jetzt Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, früher Stasi-M. Im nächsten Schritt wird heraus, die Menschenrechtsaktivistin Annetta Kahane, jetzt bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und dann?
Nix
mehr. So, und dann gab es innen drin, also in dem Artikel, einen langen Absatz zu ihrer Stasi-Tätigkeit, ungefähr 800 Buchstaben, glaube ich, waren das. So, und wird zusammengekürzt auf ungefähr 93 Buchstaben, ja. So, dann, dann denkst du doch, hä, was ist das denn? Und dann setze ich mich davor und denke so, wer könnte das wohl gewesen sein? Ne? Hast natürlich deine Ideen und wir kannten ja schon aus dem ersten Film den Co-Pilot und du hast natürlich so einen Verdacht, ja, und dann sitzt du davor und nimmst dann Wiki Blame und guckst mal, werden das alle eingetragen, die Veränderungen, und denkst, oh nein, schon wieder der gleiche, ja. Also du hast immer diesen Co-Piloten da, ja, und der halt in diesem Falle in Zusammenarbeit mit einer gewissen Fiona B., also das Pseudonym in der Wikipedia, dann halt diese zwei Manipulationen da einfügt. Ne? Mhm. Und wo man ganz klar sagen kann, das hat nichts mehr mit Sachlichkeit zu tun.
Also ich nehme das Wort Gesinnungsdiktatur nochmal raus. Also wenn wir den Fall vom Daniele Ganser nehmen, dem wird etwas angedichtet, ja, was nicht ist.
Antisemitismus, Rechtsradikalität und solche Geschichten.
Und so weiter, also die übelste Nummer. Ja. Ja, also Holocaust-Leugner, schlimmer geht ja nicht. Irgendwo. Genau. Das ist ja die übelste rote Karte in der Gesellschaft. Und dann haben wir hier auf der einen Seite eine überführte Stasi-Agentin, die also sich nicht zu schade war, andere Leute ins Messer laufen zu lassen. Aus der wird plötzlich eine Menschenrechtsaktivistin. Okay, wer steckt da dahinter? Was sind die Netzwerke im Hintergrund? Also,
in diesem Falle wissen wir es ja, das ist dieser Co-Pilot, namentlich Gerhard Sattel aus Melle, unter anderem.
Die nächste Ebene meine ich.
Naja, genau. Ja, ja. Aber der ist, also wenn du das mal anguckst, wie dieser Mann und wie die ganze Truppe da agiert, dann kann man ganz klar sagen, die haben eine Affinität zu diesem antideutschen Spektrum da, Transatlantifa. Mhm. Ja? So, da sind natürlich nicht alle gleichermaßen daran irgendwie beteiligt und da gibt es bestimmt auch irgendwelche Nuancen, dass jemand mehr da drin ist und weniger da drin ist, aber du siehst, dass die ganz klar dieses Narrativ da durchziehen.
Ist das jahrzehntelange Umerziehung, dass man uns quasi Hitler aufs Butterbrot geschmiert hat, schon in der Grundschule und deswegen dieses Antideutsch quasi so durchgeht? Weil die rennen ja durch Deutschland so nach dem Motto, am besten wäre es, wenn Frankreich und Polen eine gemeinsame Grenze hätten und Deutschland gar nicht mehr da ist, das wäre das Beste für die Welt.
Nee, die wollen ja Frankreich und Polen auch abschaffen.
Abschaffen, ja. Aber wenn es dann irgendwann mal einen eitrigen Backenzahn gibt, schreien sie ganz schnell Krankenkasse und hilf mir doch so weiter, ja. Also.
Ja, also das ist jetzt ja, das eine ist ja diese Diskussion zum politischen System, das andere ist halt, wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Ja? Mhm. Also die haben das Narrativ, dass sie sagen, wir haben eine ganz große Schuld auf uns geladen, auch eine Schuld, die wir von unserer Vorgängergeneration geerbt haben.
Finde ich nicht so.
Das kann man ja, ich würde sagen, das kann man so sehen, das ist in Ordnung, aber
Ich würde es auch anders. Dann müsste in Amerika auch alle mit einer Geißel rumlaufen wegen den Indianern oder wegen den 100 Millionen Afrikanern, die gestorben sind auf dem Weg dahin. Übrigens, nicht 100 Millionen, 90 Millionen sind gestorben. Von 100 Millionen, die sie transportiert haben, 10 Millionen überlebt. Ja. 90 Millionen sind beim Transport gestorben. Das weiß bloß niemand.
Ja. Also ich weiß jetzt, meine Vorgängergeneration hat ein riesiges, also eigentlich bei mir wäre es ja dann die Vorvorgängergeneration, die hat ein riesiges Leid erzeugt hier in ganz Europa.
Der ist ja unbestritten.
Genau, ist unbestritten, genau. Ja. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin halt quasi schuldig und sage, oh Gott, ne, ich darf mich dazu nicht mehr äußern. Oder genau das Gegenteil, ich habe eine Verantwortung. Und wenn wir jetzt schon alle über Jahrzehnte gelehrt haben, was ist denn Nationalsozialismus, was sind Nazis, was bedeutet Faschismus, ne? Dann habe ich doch eine Verantwortung. Also ich als allererstes, weil ich habe das ja gelernt, das zu erkennen. Und wenn ich schon ein Gespür habe, hier kommt genau sowas hoch, dann muss ich doch aufstehen und aufbrüllen und sagen, das läuft so nicht. Und genau das mache ich ja. Also das, was wir haben in der Wikipedia, ist genau dieser Faschismus, von dem wir die ganze Zeit reden. Das sind Dogmatiker, die lassen keine andere Meinung zu. Und wenn du dir mal die Antifa da anschaust, die gehen gewaltsam gegen Leute vor, die nicht ihrer Meinung sind. Wie soll ich denn das nennen? Das sind Faschisten. Also nur das, was die nicht schnallen, die denken halt, dass Faschisten immer mit so einem Charlie Chaplin-Schnurrbart rumlaufen müssen, mit einem Seitenscheitel, dunkle Haare haben und irgendwie ansonsten mit Springerstiefeln und Bomberjacke rumlaufen. Das ist doch Blödsinn. Die werden vollkommen anders aussehen. Also es geht darum, lasse ich das zu, dass ein Teil einer Gesellschaft, dem größten Teil der Gesellschaft, ihre Meinung mit Gewalt aufzwingt? Oder sage ich, Moment mal, hier im Grundgesetz steht ganz was anderes. Ich möchte bitte, dass das Grundgesetz in seinen Rahmen noch erhalten bleibt. Besonders die ersten 10 oder 20 Artikel, um die es ja eigentlich im Kern geht. Ne? Also die Leute, die wir da haben, die sind alles andere als grundgesetzkonform. Das sind Verfassungsfeinde. Ganz klarer Fall. Und da fragst du dich natürlich, warum wird gegen die nicht vorgegangen?
Ja, weil vielleicht von oben genau das die Agenda ist, ne?
Ja, klar.
Wenn man das im weiteren Gedankengang so... Aber du hast vorhin von PSIRAM gesprochen. Also PSIRAM und
die Vorgespräche, ja.
Ja, und die GWUP. Also sprich, wenn wir näher nachschauen in diese ganze Thematik, dann kommen wir natürlich über die Ebene der Administratoren, Copilot und so weiter und so fort, dass es da gewisse Machtstrukturen gibt, Gesellschaften, die quasi von oben diese Marschrichtung vorgeben. Weiß man da mehr, wer dahinter steckt? Lässt sich das irgendwie entschlüsseln? Hast du da in deiner Recherche Ergebnisse bekommen?
Also jetzt erstmal im zweiten Film haben wir nur erstmal festgestellt, die sind da irgendwie mit drin. Also da gibt es eine Assoziation zu denen. Mhm. Immer wieder tauchen da Verbindungen auf zu denen. Wir müssen erstmal sagen, was es überhaupt ist. Also das ist unsere Transatlantik von der Wikipedia. Und es gibt eine zweite Gruppe mit großen Überschneidungen, die nennt sich selbst die Skeptiker, habe ich vorhin schon gesagt, das sind eigentlich die Leugner. Die leugnen quasi alles, was jetzt mit 9-11 zu tun hat. Na, man muss auch mal sehen, für was stehen eigentlich die Skeptiker? Dann, wenn du das mal durchliest, also die werden ja andauernd auch gerade vom Fernsehen als Quelle genommen. Zum Beispiel an Sebastian Bartoszek ist offizielles Mitglied dieser Skeptiker, ne, und wird dann zum Beispiel bei Quarks und Co. als Experte für Verschwörungstheorien, Experte da präsentiert. Und dann muss ich doch gucken, wenn er jetzt in dieser Organisation ist, GWOP, für was stehen die eigentlich? Die stehen für genmanipulierte Lebensmittel. Ganz klar, wird also auch von der Führungsriege da immer wieder propagandiert. Und selbst wenn das die nicht propagandiert, du findest es auch auf diesem Server Psiram, der ja anonym ist, den ich aber ganz klar und auch viele andere ganz klar in diese Ecke dieser Skeptiker verorte, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt die GWOP ist. Und dann haben wir also Leute, die stehen für genmanipulierte Lebensmittel, die sind für Glyphosat als Pflanzenvernichtungsmittel, sie sind für Fracking.
Oh.
Natürlich. Und sie sind für Atomkraft. Und sie sind für Impfen. Und zwar undifferenziert. Ich selber bin ja auch Biologe. Ich würde sagen, okay, Impfen ist eine sinnvolle Sache, ja. Bloß wenn jetzt Kritikpunkte auftauchen, vor allen Dingen Kritikpunkte, die darauf hinauslaufen, dass bestimmte Impfungen wirklich gefährlich sein könnten, weil da Inhaltsstoffe drin sind, die zum Beispiel zu Autismus führen, dann ist das eine Sache, über die man dringend diskutieren muss. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, also in einem Vortrag bei der Gruppe 42, dass ich diesen neuerlichen Film, der jetzt im Frühjahr rausgekommen ist, Wächst, bis dato noch nicht gesehen hatte, aber inzwischen habe ich ihn gesehen und habe auch erstmal soweit die Quellen nachgeprüft. Und na klar, das ist eine ganz wichtige Nummer, ist das. Das, was der Film zum Inhalt hat, ist die Tatsache, dass da offensichtlich die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC Daten offensichtlich gefälscht hat, um eine Korrelation zwischen einer MMR-Impfung, die in den USA rausgegeben wurde, zu Autismusraten zu kaschieren. Und das ist ein handfester Wissenschaftsskandal. Normalerweise müsste das in der gesamten Presse rumgehen, aber es ist irgendwie so verpufft. Und was jetzt diese Skeptiker versuchen, ist, dieses ganze Thema kleinzureden, indem sie zum Beispiel einem Dr. Wakefield, der da maßgeblich an diesen Recherchen dran beteiligt war, unterstellen, dass er aufgrund wahrscheinlich eines Patents oder eines Impfstoffes, den er da selber entwickelt hat, das habe ich noch gar nicht nachgeprüft, ob das überhaupt stimmt, dann halt sozusagen Interesse daran hätte, diesen MMR-Impfstoff madig zu machen, damit er seinen eigenen Impfstoff verkaufen kann. Wenn das so ist, selbst wenn es so wäre, ist doch aber die Tatsache gegeben, dass die CDC die Daten manipuliert hat. Ne? So, das nächste ist, dieser Dr. Wakefield soll wohl, also er hat ja seine Approbation in England verloren, als Arzt zu praktizieren. Und dann sagen die, ja, guck mal hier, der hat seine Approbation verloren und das ist ja vor Gericht schon festgestellt worden. Er hätte ja sozusagen unlauter gearbeitet, indem er halt einen Zusammenhang zwischen Autismus und dieser Impfung erkannt hätte. Ne? Und das ist also vor Gericht festgestellt, der Typ ist ein Quacksalber, der hat da nicht anders verdient sozusagen und machen Dinge zu runter. Aber verschweigen dabei, dass natürlich Dr. Wakefield nicht der Einzige war, der diese Veröffentlichung gemacht hat, sondern sein Professor damals, dem ja quasi damit auch sozusagen die Ehre entzogen wurde. Ich weiß gar nicht, ob er die Approbation verloren hat, weiß ich jetzt gar nicht. Der hatte ein nachfolgendes Gerichtsverfahren angestrebt und dem ist dann stattgegeben worden. Das heißt, da ist sogar, sind sogar solche Sachen gefallen, wie dass das erste Gerichtsverfahren eine einzige Farce war.
Ja,
ne? Okay. Und
da man bricht sich immer nur die Rosinen raus, das was halt passt, genau.
Genau, das heißt also, bei dem Wakefield, der hat jetzt im Nachhinein sozusagen, ist er dann nicht mehr dagegen vorgegangen. Ich vermute mal aufgrund der Tatsache, dass es natürlich einen unheimlichen Batzen Geld kostet, ne?
Ja.
Wenn man halt gegen sowas vorgeht. Und das ist also eine Truppe, wo man denkt, so sag mal, was ist denn das da? Das sind alles Heißdusche anscheinend. Also die kriegen es nicht gebacken, halt mal eine Sache wirklich differenziert zu durchleuchten.
Ja.
Und was dann passiert ist, aus diesen Reihen dieser Skeptiker, ich will jetzt nicht sagen aus den Reihen der GWP, aber aus diesen Reihen der Skeptiker, kommen dann Leute zusammen irgendwie mit so einer Antifa-Truppe und bedrohen handfest Kinos, die diesen Film zeigen wollen. Und da sind wir wieder bei Artikel 5, Zensur. Ja. Ne? Und keiner geht dagegen vor.
Wasser predigen, Wein trinken. Gell? Das sieht man immer wieder an diesen ganzen. GWOP, müssen wir die Abkürzung kurz mal erklären. Das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Also quasi alles, was nicht wissenschaftlich messbar ist, existiert nicht in deren Augen sozusagen.
Ja, das ist die Frage, was für die wissenschaftlich messbar ist. Sie sind ja auch irgendwo, also zumindest nach meinem Gefühl, irgendwo in einer Zeit verhaftet, die schon auch schon nicht mehr aktuell ist. Ne?
Also es sind Atheisten, das sind Menschen, die weder an Gott glauben noch an Übersinnliches. Da gibt es also auch keine Kornkreise, es sind alles Bauernscherze und so weiter. Es gibt keine UFOs, es gibt keine Außerirdischen, es gibt keine Engel, es gibt keine Homöopathie. Also die gibt es, aber es funktioniert nicht, das ist alles Schmuh und Schmäh. Das sind die Leute, die quasi für alles einen naturwissenschaftlichen Beweis brauchen.
Ja. So, also gerade beim Thema UFOs jetzt, ne? Und jetzt weiß ich schon, jetzt spitzen sie ihre Kugelschreiber und werden da gleich mitschreiben, ne? Also ihr hattet ja zuletzt den Dirk Pohlmann hier und er hat so einen ganz schlauen Satz gesagt. Und zwar ging es dann einfach darum, wenn ich als Großmacht irgendwelche Atomversuche in irgendeiner Wüste da mache, also Amerika, ja, und da fliegen andauernd irgendwelche Flugobjekte über meinem Kopf drüber, dann möchte ich gerne wissen, von wem die sind. Und dann gehe ich natürlich erstmal aus, das sind wahrscheinlich die Russen oder irgendjemand anders, also ein irdisches Phänomen, da muss ich noch nicht mal an Außerirdische denken. Und dann mache ich darüber eine Akte, die lege ich natürlich an. Mhm. Und dann zu behaupten, diese Akte gäbe es nicht oder das sind andauernd irgendwelche Wetterballons, das ist dann natürlich auch dann der Grund, warum dann Amerikaner irgendwann sagen, sag mal, spinnt ihr, wollt ihr uns für blöd verkaufen? Ja. Das nehmen wir dann als Ufomanie wahr, hier im Kreis Europa. Aber das ist einfach nur ein Phänomen, dass man sieht, die sind so desillusioniert, die Amerikaner, weil sie inzwischen mitbekommen haben, also in Sachen UFOs erzählt uns die Regierung unter Garantie nicht die Wahrheit.
Weil es gibt eine, wie hat er gesagt, kilometerbreite Papierspur in den Archiven.
Genau.
Zu diesem Thema.
Richtig, ja, genau. Ja. Und dann sagt die GWOP oder diese Skeptiker sagen dann, nee, das ist alles Verschwörungstheorie. Ja, mitnichten. Das sind einfach handfeste Geheimdienstakten, wo dann drin steht, welche Art diese Flugobjekte waren. Und das ist auch erstmal ganz interessant, das zu wissen. Da kann ich auch nicht sagen, das ist Spinnerei oder ein Wetterballon gewesen. Die Jungs haben keine Ahnung. Die wissen nicht, wovon sie reden. So, und wo war ich stehen geblieben?
Ja, wir sind bei der GWUP und bei den Hintergründen, von die geistige Motivation von diesen Gesellschaften, die versuchen, ihre Weltsicht mit wirklich radikalen Methoden auf andere aufzuoktroyieren, also aufzustülpen, sozusagen.
Was ich jetzt sehe, ist halt, dass diese GWOP oder Ableger davon oder irgendwie einzelne Personen oder auch Leute aus der Wikipedia versuchen halt diesen zweiten Film, der halt die Verbindung von der GWOP oder von den Skeptikern zur Wikipedia aufdeckt, madig zu machen. Also dass sie sagen, also dieser Filmzensur stimmt ja gar nicht. Und ich hatte was aus dem Internet mal rausgezogen. Und zwar geht es darum, da gibt es also eine Veröffentlichung, auf die immer wieder Bezug genommen wird, also gerade auch in Postings unter dem Video oder unter den verschiedenen Videos, die jetzt herausgekommen sind dazu ein Thema. Also das ist unter dem Link gegenrede.wordpress.com/2017/04/07/gutmenschkommentar-zensur/. Und da gibt es also einige Passagen. Ich lese mal so die wichtigsten Sachen vor. Absatz 1, Psiram und die Medien. Da geht es also um diesen Server Psiram, anonymer Meinungspranger. Mhm. Das heißt also, die Leute, die das schreiben, sind nicht bekannt. Sie geben kein Impressum raus. Und wenn es nach mir gehen würde, ist es ganz klar üble Nachrede oder vielleicht sogar schon Verleumdung.
Rufmord.
Ja, genau. Es ist wirklich ein Rufmordportal. Und wenn du mal siehst, Psiram enthält insgesamt im deutschsprachigen Bereich ungefähr 3400 Artikel. Also in so einem Psiram-Wiki, was dann so ähnlich aussieht wie die Wikipedia. Jeder Normaldenkende würde denken, das ist die Wikipedia oder es ist halt was Ähnliches, also eine Seite, die mir objektive Informationen offeriert. Und in Wirklichkeit ist das ein einziges Heruntermachen dieser Leute, die da drin vorkommen. Mhm. Von diesen 3400 Seiten, habe ich mal nachgezählt, gibt es ungefähr 1100 Artikel, die sich nur zu Personen, die nur auf Personen sind. Es gibt natürlich auch Artikel zu Stichworten, was ich wie Kornkreis oder sowas vielleicht. Ne? Aber gibt es auch einfach Personen, wo da steht Robert Stein. So, und dann kann ich nachlesen, wer ist denn Robert Stein? So, und ich habe mal die ganzen Artikel stichpunkthalber durchgelesen, ich habe glaube ich jetzt 50 angeguckt, kein einziger Artikel, keiner, ohne Ausnahme, war objektiv zu einer Person. Mhm. Es kamen sofort Wörter rein wie Antisemitismus, jetzt bei Daniele Ganser natürlich auch genau wie in der Wikipedia auch im Psiram. Es kam rein Rechtsradikaler, wo ich sage, das passt überhaupt nicht. Hier, vor allen Dingen bei Ken Jebsen zum Beispiel gibt es ja auch diese Geschichte da. Das heißt, ich kann sagen, von 50 Artikeln waren 50 unsachlich. Mhm. Also 50 Mal Rufmord. Und ich schließe jetzt einfach darauf, sämtliche 1100 Artikel. Vielleicht kann mir einer sagen, ob es da wirklich einmal dazwischen gibt, der objektiv ist. Ja? Vielleicht findet ja ein blindes Huhn auch mal ein Korn. aber sonst möchte ich jetzt mal sagen, sämtliche 1000 Artikel, die da sind, sind unsachlich und sind Rufmord. Mhm. Also ein Rufmordportal, was sich wirklich nur damit beschäftigt, Leute runterzumachen. Und jetzt schreibt also hier einer zu diesem Rufmordportal, also oder zu meinem Film, der sich damit beschäftigt. Die Macher der Dokumentation, also ich, stoßen bei ihrer Recherche auf verschiedene Zeitungsartikel, die einen Auftritt von Daniele Ganser thematisieren. Die Artikel verschiedener Medienhäuser haben eine negative Einstellung zu Ganser und hinterfragen dessen Auftreten. Verwiesen wird dabei vor allen Dingen auf verschiedene Kooperationen Gansers, unter anderem mit Jürgen Elsässer und dessen Kompaktmagazin, RT Deutsch, KenFM und der Anti-Zensur-Koalition 2014. Und im nächsten Schritt werden bestimmte separierte Begriffe, die in den Artikeln gefallen sind, in die Suchmaschine Google eingegeben. Die Suchanfrage lautet dann Daniele Ganser, AZK, Russia Today, Hoffmann, Kompakt, Elsässer, KenFM. Das erste Ergebnis ist der Psiram-Eintrag zu Daniele Ganser, die Stimme aus dem Off, also ich, folgert, die Seite wird demnach sehr wahrscheinlich vom Freisinger Tagblatt der Süddeutschen Zeitung und von der Münchner Abendzeitung als Quelle genutzt. Ich verstehe gar nicht, wie sich das Herr Fiedler vorstellt. Heißt das, die Schreiber der Artikel haben auch nach genau dieser Suchanfrage gesucht? Da müssten sie vorher aber schon gewusst haben, dass Ganser mit diversen anderen als fragwürdig empfundenen Portalen kooperiert, sodass der Psiram-Artikel nicht zur Recherche beiträgt und somit auch keine Quelle darstellt. Was für ein Riesenblödsinn. Ich unterbreche jetzt mal das Zitat an der Stelle. Und dann denke ich mir so, was ist denn das für eine Begründung? Mhm. Also wir haben lediglich festgestellt, dass da offensichtlich bestimmte Wörter in den Artikeln auftauchen, bestimmte Schlagwörter. Mhm. Und ich habe also drei Artikel aus dem Freisinger Tagblatt, aus der Münchner Abendzeitung und in der Süddeutschen Zeitung, die fast identisch sind von dem Wortlaut her. Mhm. Wenn nicht zwar von der Satzbildung, aber es tauchen wirklich diese Begrifflichkeiten aus. Elsässer, KenFM, RT Deutsch, Rechtsradikal, Rechtsextremismus, und also immer in verschiedenen Kombinationen, aber diese Begrifflichkeiten tauchen da auf. Sodass ich annehmen muss, hey Mann, die haben eine gemeinsame Quelle gehabt. Also dass alle drei wirklich auch umfassend immer dieselben Begriffe benutzen, das ist ja ein Riesenzufall, wäre das ja. Mhm, die haben sich abgesprochen, davon gehe ich erstmal aus. Kann sein, dass das nicht stimmt, aber das ist erstmal meine These. Und dann frage ich mal Google, sag mir doch mal, gibt es da vielleicht eine Quelle, die genau diese Begrifflichkeiten alle enthält? Und als erstes wird mir der Eintrag von Psiram genannt. Na, ist doch auffällig. Mhm. Das heißt also, das ist genau die Quelle, die wirklich alle Einzelbegriffe enthält. Und es ist die einzige Quelle zu dem Zeitpunkt gewesen, die wirklich alle Einzelbegriffe enthalten hat. Keine andere Quelle gab es. So, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die haben wirklich recherchiert, im postfaktischen Zeitalter, ja, wo kein Redakteur mehr richtig Zeit hat, sich da wirklich eine Sache tief einzuarbeiten. Oder ich gehe von der Prämisse aus, die haben gar nicht recherchiert und haben sich einfach an einer Quelle bedient, die genau diese Einzelpunkte alle drin hatte. Mhm. So, und da kann sich jetzt der Zuschauer überlegen, was ist wahrscheinlicher.
Ja.
So, nichts anderes haben wir gemacht. Also wir gehen mit einer großen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sie sich da bedient haben. Dem muss man ja nicht folgen. Ne? Und dann gibt es noch einen weiteren Teil. Auch da in dieser Quelle drin. Transparenz und Glaubwürdigkeit, Absatz 3 in diesem Teil. Zitat, abschließend noch ein paar Worte über den Kontext, in dem diese Dokumentation entstand. Copilot meldet sich in Reaktion auf den neuen Beitrag Zensur in der Wikipedia zu Wort. Seinen Aussagen nach hat er sich sogar dafür eingesetzt, den Beitrag von Ganser zu überarbeiten, was tatsächlich geschehen ist. Wie die Historie des Wikipedia-Artikels zeigt, so ist das Wort Verschwörungstheoretiker nicht mehr enthalten. Zitat erstmal Ende. Bitte was? Mhm. Copilot hat sich eingesetzt dafür, dass das Wort Verschwörungstheoretiker nicht mehr enthalten ist.
Stimmt das?
Nee, es ist nur noch 23 Mal drin. Ne?
Also, okay.
Mhm. Ja, also und, einmal weniger. Nein, Quatsch, das war damals genau wie heute. Also hat sich nichts geändert. Ist übrigens auch ein Falschzitat. Copilot hat nämlich in einer Diskussion gesagt, er hat sich nicht dafür eingesetzt, dass das Wort Verschwörungstheoretiker aus dem Artikel verschwindet, sondern nur, dass der Tag Verschwörungstheoretiker verschwindet. Mhm. Das heißt, dieser Artikel Ganser soll jetzt nicht mehr, glauben wir es ihm einfach mal, nicht mehr mit dem Tag Verschwörungstheoretiker versehen sein.
Aber er bleibt nach wie vor drin im Artikel, ja.
Aber dieses 23 Mal Verschwörungstheoretiker bleibt natürlich drin. Mhm. Und was dann noch was hier natürlich verschwiegen wird, Copilot hat sich auch dafür eingesetzt, dass der zweimal Antisemit drin reinkommt, der Begriff. Und zwar nachdem wir den ersten Film veröffentlicht haben.
Okay.
Ne, das heißt also, dazu behaupten, dass der wäre jetzt vollkommen kooperativ, dieser Co-Pilot, ist schon eine steile These, ist das. Mhm, ne? Und nach eigenen Aussagen kontaktierte Copilot von sich aus auch Herrn Fiedler und nannte ihm bereitwillig seinen Klarnamen. Anders als in Fiedlers Beiträgen ist das Wissen über die Identität Copilots, also nach Copilot, nicht das Ergebnis Fiedlers genialer investigativer Recherche.
So, wie ist deine Version?
Also ich habe von Copilot bis heute keine Mail erhalten, die genau das beinhaltet, aber ich kann das eventuell auflösen. Ich gehe mal davon aus, dass das entspricht der Wahrheit. Ich habe das, was jetzt hier steht, habe ich ja auch wirklich in der Diskussion nachvollziehen können. Es gibt da so ein Statement von diesem Copilot und der schreibt auch wirklich das rein, das ist richtig zitiert. Er sagt, er hätte sich bei mir mit Klarnamen gemeldet. Es war so, ich habe so eine Einmal-E-Mail-Adresse aufgemacht und habe über diese E-Mail-Adresse, die habe ich mit meinem Wikipedia-Konto verknüpft und habe darüber dem Copilot geschrieben. Was ich mir vorstellen kann, dass er direkt daran zurückgeschrieben hat, obwohl aber in meiner Mail drin stand, bitte antworten Sie bitte auf diese E-Mail-Adresse. Und ich habe dann erst diese Einweg-E-Mail-Adresse, ich weiß gar nicht wie lange, eine Woche lang geguckt, ob da was kommt, kam nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, ab zu den Akten. Und wenn was kommen sollte, sollte es ja sowieso auf meine richtige E-Mail-Adresse kommen, die ich ihm ja gegeben hatte in der Mail. Die ist sogar auf der Wikipedia so zitiert, beziehungsweise also ausgegraut dann, also dass dann halt meine E-Mail-Adresse dann nicht auftaucht. Aber man kann sehen, ich habe ihm das geschrieben. Bitte schreibt man diese E-Mail-Adresse. Und an dieser E-Mail-Adresse hat er nicht geschrieben. Was soll ich denn machen?
Okay.
Und dann zu behaupten, sein Name wäre da einfach herauszufinden zu gewesen, das ist Quatsch. Er hat natürlich nicht irgendwo ganz offensichtlich hingeschrieben, hallo, ich bin Copilot und im wirklichen Leben heiße ich Gerhard Sattler. Das hat er eben nicht mehr gemacht, sondern das hat er in seinem ersten Konto gemacht. Der Typ hieß früher irgendwie Jesusfreund in der Wikipedia. Und in diesem Profil Jesusfreund hat er wirklich auf seiner Profilseite irgendwo mal stehen gehabt, in einer eng umgrenzten Versionsgeschichte. Also da stand wirklich mal also Gerhard Sattler irgendwo da drin. Ja? Mhm. So, und das musst du aber erstmal rausfinden. Du musst erstmal gucken, dass Copilot Jesusfreund war. Und wenn du ein Neuling bist oder du bist jetzt jemand wie Daniele Ganser, wirst du angegriffen von so einem Typen. Ja. Du weißt überhaupt nicht, wer das ist. Für dich sind die vollkommen anonym. Ja. Und was ich lediglich gemacht habe im ersten Film, ist meine Recherchierergebnisse dem Zuschauer mitzugeben. Also ich sage immer, das sind die Quellen. So habe ich mich daran vorgearbeitet. Und da gibt es natürlich auch einige Stellen, wo ich sage, so, kannst du das jetzt so bringen? Weil du machst dann eine Suchanfrage irgendwie in Google und versuchst mit verschiedenen Suchanfragen da irgendwie dem Typen auf die Schliche zu kommen. Ich kannte den ja auch nicht. Ne? So, und dann hast du irgendwann zwischendrin ganz normale Quellen, aber irgendwann auch eine rechtsradikale Quelle, Metapedia zum Beispiel. Ja? Und da in der Metapedia stand drin, dieser Copilot ist Gerhard Sattler. So, jetzt ist die Frage, ist das eine Quelle? Darf ich die bringen? Darf ich die, ja oder nein? Natürlich darf ich die bringen. Mhm. Ist genau so eine Quelle wie jeder erstmal, wie jeder andere auch. Da geht es ja nicht um eine politische Gesinnung. Vordergründig, also diese Daten hat ja nichts mit der politischen Gesinnung der Metapedia zu tun, sondern erstmal nur, Copilot ist Jesusfreund. Das ist die Quelle natürlich nicht besonders glaubwürdig. Also prüfe ich das nochmal nach und stecke das quer und sehe dann, aha, ich habe dann weitere Quellen, die genau das bestätigen, was die Wikipedia, die Metapedia da aussagt. Mhm. Und das ist die Recherche gewesen. Das heißt, das war der Hinweis. Und dann prüfe ich das weiter nach, dann sehe ich, aha, auf den Seiten der Uni Osnabrück schreibt dieser Gerhard Sattler, dass seine E-Mail-Adresse sei, oder da wurde eingetragen, Gerhard Sattlers E-Mail-Adresse ist copilot4@googlemail. Das ist mein Recherchegang. Und wir haben auch gestern, glaube ich, schon drüber gesprochen. Und da war das ja auch so, dass irgendjemandem vorgeworfen wurde, dass man rechtsradikale Quellen nicht nehmen kann. Oder andersrum, du benutzt eine rechtsradikale Quelle, dann bist du selber auch rechtsradikal. Oder das Werk ist dann rechtsradikal, das du machst. Was für ein Quatsch.
Ich merke gerade, was für eine Arbeit das ist und mit wie viel Elan und Energie man sich da auch in diese Sachen hineindenken muss. Lass uns mal einen abschließenden Gedanken finden, und zwar zum Ursprungsthema Wikipedia eigentlich so. Für viele Menschen ist es ja das ultimative Nachschlagewerk. Also wenn ich wissen will, wie hoch ist der Mount Everest oder wann war die Französische Revolution, glaube ich, sind wir uns einig, ist das wirklich hilfreich für uns. Da muss man nicht mehr irgendeinen Wälzer rausholen aus dem Regal, sondern man kann Fakten, die mehr oder weniger Zahlen, Daten und so weiter, kann man ganz gut damit recherchieren. Aber wenn es dann um politische Ansichten geht, wenn es darum geht, dass man gewisse Meinungen manipulieren möchte, da ist in deinen Worten vor Wikipedia zu warnen, oder? Kann man das so vielleicht feststellen.
Immer, das heißt also immer, wenn es um Politik geht, auf jeden Fall würde ich sagen, ist die Wikipedia nicht zu gebrauchen. Das heißt, weil dieser politische Teil immer in die eine oder andere Richtung gefärbt ist, dann haben wir dieses Konsensprinzip in der Wikipedia, die müssen irgendwie im Konsens zu diesem Artikel kommen, und du kannst einfach bei bestimmten Themen keinen Konsens haben. Wenn da zwei politische Auffassungen aufeinandertreffen, gerade in dem Bereich, gibt es zwei Ansichten. Warum nicht beide Ansichten mal darstellen? Macht die Wikipedia nicht. Ne? Also das ist ein ganz klarer Nachteil. Und bei den anderen Themen, wo wir vordergründig sehen, da geht es also erstmal nur um reine Wissenschaft, aber auch nur so lange, also um reine Naturwissenschaft vielleicht, aber dann aber auch nur so lange, wie es nicht um Geld geht. Wenn da ein Pharmakonzern dahinter steht Und der hätte gern, dass da keine negativen Einträge sind über irgendein Medikament. Und du machst da einen Artikel, was ich über irgendeine Chemikalie, die da in diesem Medikament drin ist, und dieser Artikel ist abwertend, dann kannst du auch mit einer relativ hohen Sicherheit davon ausgehen, dass das auch manipuliert wird, natürlich. Mhm. Ja. Genau wie Artikel zu Psira manipuliert werden. Also in der Wikipedia haben wir im Film ja dargestellt. Mhm. Das heißt, du kannst die Wikipedia faktisch nicht mehr gebrauchen. Das ist der letzte Satz, den wir im Film drin haben. Die Wikipedia ist verloren. Mhm. Das ist eigentlich auch die Hauptmessage, die du geben kannst. Wikipedia ist als Lexikon komplett verloren und wir haben nichts mehr. Mhm. Wer hat noch ein Brockhaus zu Hause? Mhm. Wenn dann schon in einer veralteten Version vielleicht, ja, oder so. Und das, woran sich jetzt die Massen bedienen, ist ein politisches Meinungsinstrument geworden. Und dieses Meinungsinstrument wird gnadenlos dafür ausgenutzt, um die Massenmeinung in eine bestimmte Richtung zu drängen. Das hat nichts mit Objektivität zu tun. Mhm. Es agieren dann zwei Truppen da, die Linksradikalen, Transatlantifa, und die anderen halt diese sogenannten Skeptiker, die von sich behaupten, sie wären Skeptiker, in Wirklichkeit aber Leugner sind. Also religiöse Nicht-Gläubige, könnte man sagen. Mhm. Ja, und also will ich denn, dass solche Gruppen halt ein Lexikon schreiben? Nein. Mhm. Ja. Und um mal auf die Frage zurückzukommen, die du am Anfang irgendwie so aufgebracht hast, wie schaffen die das, die Leute zu manipulieren? Ich glaube, die gehen in sehr jungen Jahren, werden da Leute manipuliert und in diese Truppen reingenommen. Mhm. Da muss es Werbeveranstaltungen geben, wo wirklich sehr junge Menschen, die noch nicht ein gefestigtes Weltbild von sich selbst und von ihrer Umwelt haben, die dann da so drauf getrimmt werden, dass sie jetzt halt plötzlich in diese Richtung Skeptiker, in Anführungsstrichen, oder in diese Richtung Antideutsche oder Transatlantifa gehen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Catch them while they're young.
Ja, ja, klar.
So, nach dem Motto. Auf jeden Fall, Markus, echt vielen Dank für diese Arbeit. Ich danke dir auch für dieses Gespräch. Wirklich sehr erhellend und gibt mir zum Nachdenken, inwieweit die Manipulation und die ganze Indoktrination bei uns schon vorangeschritten ist. Bin gespannt auf dein nächstes Werk. Ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, jetzt war das nicht das Letzte, was du da gemacht hast.
Na, ich trampel den weiter auf den Füßen rum.
Ja, Gott sei Dank. Also, dir alles Gute. Danke, dass du da bist, dass du da warst und wir sehen uns auf jeden Fall noch. Ja, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse und da wir ja mittlerweile mitgekriegt haben, dass unsere Sendungen auch von Leuten dienstlich angeguckt werden, ein kleiner Hinweis an die Jungs von Psiram, ändert doch bitte meinen Artikel darüber, da steht nicht drin, hat seinen Namen gewechselt in Robert Stein, geborener Spengler, hat einfach 2005 geheiratet und einen anderen Namen angenommen. Nur mal so für die Recherche, werdet ihr ein bisschen glaubwürdiger vielleicht. Ja? In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal.